Das ist das Schönste und Größte, diesen Perspektivwechsel immer wieder im Kopf hinzukriegen, nämlich ich bin kein Bettler mehr. Wenn ich an Paulus denke, der sitzt im Gefängnis und kann sagen, ich bin kein Gefangener. Ich bin kein Opfer. Ich habe den Schatz gefunden. Vielen Dank. Cooles Lied. Ich mag das voll gerne. Und genauso cool ist auch unser Bibeltext heute. Es ist mein absoluter Lieblingstext in der ganzen Bibel. Und weil ich ja die Themen selber festlege, kann ich ab und zu mal diesen Text predigen. Und ich werde ihn immer wieder predigen, weil er wirklich wunderschön ist. Er steht in Epheser 3 ab Vers 14. Paulus betet aus dem Gefängnis. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Kriege schon Gänsehaut. Von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Und das erklärt er jetzt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Paulus sagt, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes, also doppelt gemoppelt. Fülle, dass wir voll sind mit Gott, mit seiner Vollheit. Voll bis oben hin, voll bis überfließt. Ich finde es spannend, diesen Text so zu lesen und mir zu denken, boah, Paulus, du streichst aber dick Butter aufs Brot. Mit Fülle und so. Und wir kennen auch oft das Gegenteil. Wir kennen die Kraftlosigkeit, wir kennen die Leere, wir kennen genau das Gegenteil. Ich finde es ja spannend, was Corona mit uns gemacht hat. Ich weiß, das böse C-Wort, das will keiner mehr hören und trotzdem ist es irgendwie Realität, weil Corona hat unser Land verändert. Es gibt manche Wissenschaftler, die sagen, Veränderungen, die in einem Land vor sich gehen, die brauchen ihre Zeit und Corona hat es beschleunigt. Also das, was in diesen 3 Jahren Corona passiert ist, das wäre eine Entwicklung gewesen, die hätte mindestens 10 Jahre lang gebraucht. Und Corona hat dieses Land verändert. Die Dinge sind anders. Und jeder könnte es jetzt auch beschreiben aus seinem eigenen Umfeld. Familie ist anders. Arbeit ist anders, mit den Kollegen der Umgang ist anders, vieles hat sich einfach verändert. Wer von euch würde denn sagen, Corona hat mich verändert? Das heißt, ich bin ein bisschen anders vor und nach Corona. Wer würde sagen, ich bin ein anderer? Niemand? Ich würde sagen. Ja, schwierige Frage. Es gab so ein amerikanisches Wissenschaftlerteam, die haben unter 7000 Leuten unterschiedlicher Altersstufen mal so ein bisschen geforscht. Und die Forschungsfrage war, inwieweit hat sich Corona auf die Persönlichkeit ausgewirkt? Und sie haben rausgefunden, oder meinen rausgefunden zu haben, man muss ja immer ein bisschen kritisch sein bei solchen Forschungen. Ich habe es ja auch nicht genau angeguckt, aber ich fand es ganz interessant. Sie meinen rausgefunden zu haben, dass etwas sich verändert hat mit den Menschen. Zum einen, Menschen sind tendenziell weniger extrovertiert, also ein bisschen mehr nach innen, weniger gewissenhaft als vor Corona, weniger offen für Neues, weniger empathisch und insgesamt ein bisschen emotional labiler. Kann man sich jetzt überlegen, trifft es auf mich zu? Gibt es da auch Dinge, wo ich sage, da hat es mich auch erwischt und so, bin nicht mehr ganz so gewissenhaft oder nicht mehr so offen für Neues wie früher? Ich finde es interessant, als die Pandemie angefangen hat, vielleicht erinnert ihr euch, da gab es mal so eine Online-Predigt, meine erste Online-Predigt damals. Und dann habe ich gesagt, wenn wir uns irgendwann wiedersehen, irgendwann, dann freue ich mich auf den Tag, weil wir werden das feiern. Wir werden uns um den Hals fallen, weil wir uns wieder nah sein können und weil irgendwie diese Beschränkungen aufgehoben sind. Und dann nach 3 Jahren Corona sind wir uns wieder näher gekommen, aber ich habe gemerkt, das ist nicht das so, dass wir uns um den Hals fallen. Wir haben uns auch ein Stück weit voneinander distanziert oder man ist etwas, man musste ja, klar, es hat uns geprägt, hat uns verändert. Also so mit der Fülle, da gibt es auch ganz viel Kraftlosigkeit und ganz viel Leere, auch in den Gemeinden, die sind auch leerer geworden. Ist nun mal so, ja. Schmerzhaft, ist unheimlich schmerzhaft, aber es ist nun mal so. Und Patz betet Paulus da frech da im Philipperbrief, nicht Philipper, im Epheserbrief, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt. Deswegen geht er auf die Knie und beugt sich. Und das sind echt starke Sätze. Was ist, wenn in unserem Leben Motivation geschwunden ist, Begeisterung, wenn das Feuer nicht mehr so da ist, wenn die Fackel nicht mehr ganz so lichterloh brennt oder wenn es mancher Stelle vielleicht der Docht nur noch glimmt? Was ist dann? Und dann solche Sätze zu lesen. Und Paulus schreibt dann der Gemeinde in Ephesus, die auch ein bisschen verängstigt sind. Das spürt man so zwischen den Zeilen, die sich Sorgen machen. Paulus sitzt im Gefängnis und die Epheser, die fiebern da mit und die denken, was kommt da auf uns als Gemeinde zu an Verfolgung, an Schwierigkeiten? Da ist Angst da, da ist Sorge da bei den Ephesern. Und da rein spricht Paulus und macht ihnen ganz viel Mut und sagt, hey, Perspektivwechsel, wir sind keine Bettler mehr. Wir müssen nicht Angst haben vor dem, was kommt, sondern wir dürfen ganz viel Hoffnung haben. Und Paulus betet dieses Gebet, weil er ganz tief verankert ist im Evangelium. Wenn wir tief verankert sind in der Tageszeitung, dann kann es uns Angst und Bang werden. Paulus ist aber ganz tief verankert im Evangelium und er hat eine ganz andere Hoffnung, eine ganz andere Perspektive. Im Epheserbrief wird es so geschildert, der zeigt es so auf, so diese unheimliche Größe des Evangeliums, wie groß Gott ist. Ja. Und er betet hier, ich beuge meine Knie, er macht also Kniebeugen, nicht für sich selber, sondern für die Gemeinde. Er geht auf die Knie. Also er verändert auch seine Haltung. Nicht im Vorbeigehen, so ach und die Gemeinde segne auch, sondern für die Gemeinde in Ephesus geht er auf die Knie. Und er betet, dass sie innerlich stark werden, innerlich gefestigt werden. Und stark wollen wir alles sein, ein bisschen Muckis, Kraft und so. Blöde bei der Kraft ist immer, man muss dafür trainieren, man kriegt es nicht in die Wiege gelegt oder geschenkt, sondern du musst halt irgendwas dafür machen meistens. Man kann Stärke, Kraft nicht kaufen. Aber diese Stärke, von der Paulus redet, ist eine an dem inwendigen Menschen. Das ist gar keine hier so Muckis und trainieren und so, sondern es ist eine, ich nenne es mal eine Resilienz, eine innere Stärke, eine innere Kraft, ein inneres Gewisssein. Ich habe das vorhin erlebt, wir waren im Gebet zusammen oben, Gebet für die Gemeinde, 10 Uhr, und ich habe gemerkt beim Beten, Gott ist da und er gibt mir eine innerliche Stärke. Ich habe mich heute so mega auf diesen Gottesdienst und auf euch gefreut, innerlich stark zu werden. Und da geht es nicht um Messen, wer ist stärker und wer ist nicht so stark. Wir sind ja immer als Menschen im Vergleichen und im Gucken, wer hat mehr als mehr, wie und wie, also wie auch immer. Aber die innere Stärke, die kannst du nicht sehen, die kannst du auch nicht messen. Aber es ist ein Geschenk, du bekommst sie geschenkt. Und Paulus sagt, dass er euch Kraft gebe, diese innerliche Kraft, gemäß dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also auch nicht so ein bisschen mit dem Salzstreuer, so kleine Dosis, sondern dass er euch nach dem Maß des Reichtums seiner Herrlichkeit, also Paulus reicht es auch nicht zu sagen nur nach dem Maß seiner Herrlichkeit, sondern nach dem Reichtum. Es geht um diese unheimliche Gott, nicht Gott, sondern Paulus hat immer die ganze Fülle vor Augen, wenn er da betet. Paulus betet nicht von unten. Das hatten wir beim letzten Mal, ging es auch ums Gebet. Paulus betet nicht von unten, nicht dieses Vater und danke, dass heute ein schöner Tag ist und dass die Sonne scheint und du weißt, was alles notvoll ist in der Welt und in meinem Leben und du kennst diesen und jenen und wir bitten dich, Amen. Sondern Paulus fängt immer oben an. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Gottes Vater, der rechte Vater ist, so in der alten Luther-Übersetzung, weil es gibt auch linke Väter. Der rechte Vater ist über alles, was Leben heißt. Oder wie es hier heißt in der Übersetzung, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat. Paulus kommt immer zum Vater, weil er weiß, da ist jemand, der wirklich sein Vater sein will. Gott wollte Kinder haben. Allein das ist schon ein unglaubliches Evangelium, die gute Nachricht. Paulus wollte Kinder haben. Danke, dass du immer weiterklickst. Habe ich gesagt, Paulus? Das ist Irrlehre, das stimmt nicht. Der wollte auch geistliche Kinder, das stimmt. Nee, Gott wollte Kinder. Ich will Kinder. Dass Gott das überhaupt nötig hat. Wir haben beim letzten Mal schon diesen Vers angeguckt, den möchte ich auch mit euch anschauen, weil der ist so unglaublich stark am Anfang des Epheserbriefs. Denn in ihm, also in Christus, hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig sein, vor ihm sein sollen in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Ich weiß, was viele von euch gehört haben. Ihr habt gehört, dass wir heilig und untadelig sein sollen. Erhobener Zeigefinger. Das steht da überhaupt nicht drin. Da steht drin, dass er uns erwählt hat, ehe der Welt Grund gelegt war. Das sind übrigens Geheimnisse, die Paulus da hat. Er hat richtig tiefe Einsichten, die vorher noch nie ein Mensch hatte. Wir lesen das so, ja, das ist ja Bibel. Ja. Paulus hat das von Gott bekommen, er hat ganz tief blicken können. Ehe der Welt Grund gelegt war, erwählt, dass wir vor ihm sein sollen in der Liebe. Dazu hat er uns erwählt, dass wir vor ihm in der Liebe stehen sollen. Wo stehst du? In der Liebe. Und das Wie, das überlassen wir mal getrost ihm. Heilig und untadelig. Untadelig meint jetzt auch nicht fehlerlos, es meint so viel wie authentisch, würde ich es übersetzen, oder ganzheitlich oder echt. Das ist seine Sache. Aber die Erwählung ist entscheidend. Er wählt, dass wir stehen in der Liebe. Paulus weiß, dass Gott ein Vater ist, und zwar ein Vater noch schon bevor der Welt Grund gelegt war, hat er seine Kinder erwählt. Und das ist schon unglaublich. Er ist kein unbarmherziger Vater, kein ungerechter Vater, keinem, dem mal schnell die Hand ausrutscht, keiner, der ungerecht ist. Und wisst ihr, welche Religion findet ihr auf der ganzen Welt, wo ihr Gott, einen Gott findet, der Vater ist? Welche Religion? Und Paulus ist so hin und weg. Allein von diesem Gedanken, dass er immer wieder sagt, ich beuge meine Knie vor diesem Vater, der so gut ist. Das ist die beste Botschaft der Welt. Paulus ist begeistert von dem Evangelium, weil es für ihn eine ganz neue Botschaft war. Er kommt aus dem Judentum, vieles hat er schon gehört, vieles war ihm wohlvertraut. Aber dann gab es Dinge, die hat er gehört, die haben ihn komplett umgepustet. Gott, Vater, das gab es im Judentum auch schon, den Gedanken. Aber jetzt hat er begriffen, was das eigentlich bedeutet. Gott ist einer, der mein Versagen nicht verurteilt. Gott ist einer, dessen Herz für mich schlägt jeden Tag, dessen Vergebung so unglaublich groß ist, auch wenn ich den größten Bock abgeschossen habe. Paulus hat den größten Bock abgeschossen. Und trotzdem hat er die Vergebung und die Liebe auf eine Art und Weise erlebt. Und das Geniale an dieser Botschaft, an diesem Evangelium ist, es ist nicht irgendeine Ideologie, die sonst wo in den Wolken hängt und von der ich mir ab und zu was runterpicken kann. Kein kategorischer Imperativ, der an sich genial ist, sondern ein Jesus, der Mensch geworden ist, der das gelebt hat. Es ist gelebt worden. Das Evangelium ist auf diese Welt gekommen. Es ist echt. Das ist das Gute an dieser Botschaft. Dass es nicht nur ein Brief ist von sonst woher, den ich lesen kann, sondern dass es echt ist. Dass es Mensch geworden ist. Und es haut den Paulus um. Dieser Jesus, der den Menschen begegnet, der die Lahmen heilt, der ihnen ganz nahe kommt, der die Blinden heilt, der an einem Zollhäuschen dem Levi gegenüber sitzt und ihm sagt, folge mir nach, ihm tief in die Augen blickt. Und der Levi hat so viel Verachtung erlebt. Wir können jetzt Geschichten über Geschichten erzählen, wo das Evangelium im Leben von Menschen, könnten auch persönlich werden, plötzlich lebendig wird. Echt eine gute Nachricht. Das ist eine richtig gute Botschaft. Und Paulus sagt, hey, Thema ist ja heute Kraft in der Kraftlosigkeit. Die Kraft, die finden wir nicht in uns. Die Stärke, die wir so gerne hätten, die können wir uns nicht selber aufbauen, antrainieren. Weil diese Kraft kann morgen auch wieder weg sein. Mancher von uns erlebt es oder hat es erlebt. Sondern inwendig stark zu werden durch seinen Geist. Paulus betet für die Epheser, es steht jetzt in Kapitel 1, Vers 18, dass sie erleuchtete Augen des Herzens kriegen. Das heißt, dass ihre Augen das Evangelium wieder mit ganz anderen Augen lesen, es erkennen, es begreifen, das ganz tief ins Herz fällt und dann die Freude und die Dankbarkeit aus den Augen wieder rausstrahlt. Das ist Evangelium. Es begeistert mich, es kommt in mein Leben und dann strahlt es aus den Augen wieder raus. So hat Paulus das kennengelernt. Was für eine Botschaft ist es? Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Und sind wir ehrlich, oft erkennen wir das nicht so im Alltag. Wir haben zwar eine Hoffnung, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber diese Hoffnung, wie Paulus sie erkennt, diese riesige Hoffnung, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes an die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Und Paulus geht es jetzt durch, er sagt genau, für was er betet. Er sagt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Dass Jesus da drin wohnt, können wir sich auch fragen, ja, hat er denn nichts Besseres gefunden? Eine schönere Bleibe? Nein, du bist erwählt, dass Christus in deinem Herzen wohnt. Dass ihr in der Liebe tief eingewurzelt und gegründet seid. Und was gibt es Größeres in so Zeiten, wo gerade auch alles so schwammig und so unsicher ist? Was gibt es Schöneres, als zu wissen, ich bin tief verankert, ich habe eine Verwurzelung, egal was kommt, ich hänge da so tief drin in der Liebe Gottes. Dann kann ich Hoffnung haben, da kann Hoffnung draus wachsen. Damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Wenn Paulus darüber nachdenkt, wer soll denn die Fülle bekommen, wer soll angefüllt werden mit der ganzen Gottesfülle, dann denkt er nicht an jeden einzelnen Christen. Paulus hat da ein anderes Verständnis, eine andere Sicht, vielleicht auch eine andere Prägung. Dann sieht er die ganze Gemeinde vor sich, die Stadtmission, aber auch alle Gemeinden in Bamberg und weiter drüber hinaus. Damit die Gemeinde Jesu erfüllt werde mit der ganzen Fülle Gottes. Weil jeder von uns bringt ein bisschen Fülle mit. Und am Ende, wenn wir alle was mitbringen von der Fülle Gottes, von dem, was er mir, was er dir geschenkt hat, dann wird es voll. So ist der Gedanke bei Paulus. Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Also mit allen Heiligen. Also ohne Gemeinde geht's nicht, gell? Und ihr sollt begreifen, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Das sind ja hier vier Dimensionen, die genannt werden. Und ich kann nur eigentlich nur drei denken. Ja. Und dann sagt er weiter, und auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Diese Liebe, die ich auch nicht fassen kann, ja, die auch alle meine Dimensionen sprengt, dass ich immer tiefer mit den Heiligen erkenne. Und dann sagt er, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Ja, wie ist es mit der Kraftlosigkeit? Wo finde ich Kraft in der Kraftlosigkeit? Ich habe so beim Vorbereiten wieder neu gemerkt, wir müssen Erforscher sein, Erforscher des Evangeliums. Manchmal haben wir so den Gedanken, ja, wir haben das Evangelium irgendwann mal gefunden, Jesus ist uns begegnet und jetzt mutig voran, wir gehen weiter, wir haben es ja begriffen. Ja, das war mal. Aber wir müssen immer wieder neu begreifen, immer tiefer begreifen, was es damit auf sich hat, mit dieser guten Nachricht, was die für mich persönlich bedeutet, dass Gott Vater ist, dass ich erwählt bin, dass er der Vergebende ist. Übrigens auch, das ist auch wichtig am Evangelium, er ist nicht nur mein Vater, er ist der Vater aller. Alles, was Leben heißt, unterstellt sich seiner Patria, seiner Vaterschaft. Manchmal das denken, ich bin ja, weil ich bin ja, habe mich bekehrt, jetzt bin ich Kind Gottes. Ja, aber was ist mit den vielen anderen Menschen? Glaubt ihr denn, dass Gott nicht auch ihr Vater wäre? Dass Gott väterlich über sie denkt? Vielleicht haben sie es noch nicht verstanden und wissen es noch nicht. Das ist ja eben unsere Aufgabe, dass es aus unseren Augen leuchtet, damit sie es begreifen. Also wir erforschen das Evangelium, wir sind Erforscher, wie so da unten so eine Höhle und eine Taschenlampe. Und wir lernen es immer besser kennen. Das ist nicht irgendwie Grundschule. Sondern es begleitet unser ganzes Leben hindurch, lernen wir, was es mit dem Evangelium auf sich hat. Und wir machen das auch nicht alleine, sondern im Team. Das ist Paulus ganz wichtig, mit allen Heiligen. Wir brauchen das miteinander, auch ehrlich voneinander zu werden. Auch da, wo wir zweifeln, wo wir es nicht mehr glauben können. Und uns dann auch wieder neu Hoffnung zu machen und Mut zu machen. Mich hat das jetzt jemand ermahnt, dass wenn er mir seine Probleme erzählt in der Seelsorge, dass ich nicht sage, oh, ist alles schwierig, das tut mir so leid für dich. Sondern dass ich auch sage, hey, schau nach oben, dass ich ihm Hoffnung mache. Das war voll die gute, für mich eine Ermahnung, und dass ich denke, okay, ich habe immer Angst, dass ich zu platt irgendwie jemanden sage, ja, und schau nach oben und alles wird gut in deinem Leben und Jesus hat es unter Kontrolle. Das ist ja die andere Gefahr. Aber ich will auch ermutiger sein. Ich will, dass das Evangelium durch meine Augen leuchtet. Dass wir das erleben in unseren Teams, in unseren Hauskreisen, dass wir uns gegenseitig ermutigen und darauf hinweisen, hey, da ist ein Vater. Wow, wir sind erwählt. Wir kennen die Liebe Jesu und wir kennen es immer tiefer. Und der ganze Epheserbrief ist voll mit dem Evangelium. Das ist so, Paulus erläutert es so. Er führt es uns so vor Augen, das ist unglaublich. Jedes Individuum bringt einen Teil mit und dann wird es voll hier. Und der dritte Punkt, den ich euch noch mitgeben will, ist, was ist mein Beitrag? Und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Wo kann ich ein Stück von der Fülle mit reinbringen? Was kann ich, damit die Gemeinde zur vollen Fülle der Fülle Gottes gelangt? Was kann ich beitragen? Vielleicht sagst du, ich habe gar nicht so viel Kraft. Vielleicht habe ich gar nicht so viel Zeit und die Möglichkeit. Und es ist auch okay, aber denk an den Paulus. Paulus war im Gefängnis und war da vielleicht auch angekettet. Und hatte auch nicht die Möglichkeiten, groß was zu tun. Was er sich überlegt hat, ist, seine Knie kann er noch beugen. Das haut noch hin. Also geht auf die Knie. Schreiben kann er noch. Das schreibt er an die Gemeinden. Vielleicht hätten wir manche Briefe nicht von Paulus, wenn er nicht im Gefängnis gesessen wäre. Sonst wäre er immer unterwegs gewesen, gar keine Zeit gehabt zum Schreiben. Und da hat Gott ihm die Zeit geschenkt. Sein Beitrag. Das Evangelium, die frohe Botschaft in die Gemeinde zu bringen und weiterzutragen, damit die Gemeinde zugerüstet wird, die Botschaft auch in die Welt rauszutragen. Wo ist mein Beitrag? Was kann ich tun? Das muss gar nicht viel sein. Aber trotzdem habe ich auch einen Teil der Fülle und habe auch den Heiligen Geist bekommen. Wir sind ja Kinder Gottes. Und es ist ja interessant, ja, Kinder verändern sich auch im Laufe der Zeit. Als ich klein war, war ich sehr abhängig von meinen Eltern, habe mir gefragt, was könnt ihr mir geben, was brauche ich von euch? Aber eine Beziehung auch zu den Eltern verändert sich. Heute frage ich auch meine Eltern, was braucht ihr? Was kann ich für euch tun? So darf sich auch mein Glaube verändern, von dem, ich bin Kind und ich bin schwach und Gott ist groß und ich bin klein, zu dem, ja, Vater, ich bin dein Kind, was kann ich eigentlich für dich tun? Kannst du mich brauchen? Wo kannst du mich brauchen? Es gibt die geniale Geschichte vom verlorenen Sohn und wir lesen diese Geschichte, oder ich lese sie sehr gerne, und ich bin gerne in der Rolle des verlorenen Sohns. der dann zurückkommt und dann so die Liebe des Vaters mit weit geöffneten Armen und egal, was ich gemacht habe, ist immer wieder ist diese Liebe ist da, ich darf in seine Arme zurückkriechen. Was für ein Gott. Aber kann es sein, dass Jesus uns diese Geschichte auch erzählt hat, weil er uns einladen will, uns in die Perspektive des Vaters zu begeben? Der dasteht mit weit geöffneten Armen und sagt, mein Sohn ist verloren gegangen. Und als der Sohn kommt, rennt er auf ihn zu. Dass es meine Aufgabe ist, mich zum Affen zu machen vor den Menschen und auf jemanden zuzurennen mit Liebe. Und der denkt vielleicht, spinnt der? Der rennt auf mich zu, aber der meint bestimmt nicht mich. Doch, und den anderen zu umarmen, in die Arme zu schließen, dass er den Herzschlag Gottes spürt an meinem Herzschlag. Was für ein schönes Bild. Gott hat uns diese Geschichte erzählt, weil er sagt, so ist der Vater und so sollt auch ihr sein als seine, na jetzt doch mittlerweile auch erwachsen gewordenen Kinder. Wenn wir als Gemeinde nicht vom Evangelium geprägt sind, dann sind wir verloren. Dann ist es hier ein Kraftakt. Dann kämpfen wir uns ab. Und das ist mein Traum für Gemeinde. Und deshalb beuge ich meine Knie vor diesem Vater, dass er uns, dass er euch, dass er uns als Gemeinde innerlich stark macht. Nach dem Maß des Reichtums seiner Herrlichkeit, nicht weniger. Ich wünsche euch, dass ihr im Evangelium Kraft findet. Und ich möchte noch einen Satz zum Schluss sagen. Wenn du merkst, ich bin nicht gesund, und Corona hat was in mir kaputt gemacht, zerbrochen, krank gemacht oder vielleicht auch irgendwas anderes, was in deinem Leben an Krankheit da ist, dann will ich dich mit dieser Predigt überhaupt nicht unter Druck setzen, sondern ganz im Gegenteil. Das Evangelium gilt vor allem dir. Und die Botschaft vom Reich Gottes, wenn er sagt, die, die arm sind, geistlich arm, gebrochen sind, denen gehört das Reich Gottes. Dir gehört das Reich Gottes schon. Und es hängt nicht an dir, dass du das Reich Gottes hier auf der Welt bauen musst. Es ist sein Reich. Und die, die jetzt weinen und trauern, die werden getröstet werden. Amen.